T-minus 60 seconds and counting.
For the record, I'm go.
You spend all your time thinking about dying. Like you're going to get killed by eggs or beef or global warming or asteroids. But you never take time to imagine the impossible. That maybe you survive.
Children, what is the expert... Who the devil are you? What are you doing in my house?
It's okay. I am your governess's gentleman friend, and we've just been upstairs... kissing.
Captain Latimer! In the garden, the snowmen, and they're just growing out of nowhere all by themselves. Look!
Good evening. I'm a lizard woman from the dawn of time, and this is my wife.
This dwelling is under attack. Remain calm, human scum!
So, any questions?
You have a gentleman friend?
Komport Nummer 362, Plavabstritt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 362. Komport, den ich am heutigen empfindlich unwarmen, aber dafür sonderlich früh gestarteten Freitag, dem 15. Februar 2013, aufgenommen habe.
It is 9:37.
Weil ich jetzt mal wirklich so früh gestartet bin, wie es geht. Und nicht so wie sonst. Das Intro nebenbei sind in Wirklichkeit 4 Intros zum Preis von einem. Nämlich, 60 Seconds, das Go habe ich reinschneiden müssen, damit es in die 60 Sekunden mit reinpasst. Maybe You Survive, gibt es einen Grund, erzähle ich in Teil 3. Und dann aber noch die Victorian Values, wovon man den ersten Teil allerdings letzte Woche schon mal mit dabei hören konnte. Aber ja, was ihr hier auf die Ohren kriegt, ist allerdings nicht so sehr ein Potpourri an Intros, sondern vielmehr wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik mit einem Papsttritt und einem Plavantritt. Und deswegen gibt es den Plavabstritt. Und dafür dann noch ein Teil inklusive Tech und Mafia und Space mit beiliegender Begründung, warum ich hier jetzt diese Woche eigentlich mal was Besonderes mache. Ja, so, und was ihr euch jetzt aber genau anhören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich wieder mal eine Fanboy-Ecke einfindet, in der es Mafia-Meldungen gibt, Neues vom LHC, wo nämlich das Jahr dann auch endet. Und eine Space-Meldung und OJT, sag ich mal. Minus 1 Grad, partly sunnige. Kommt so ungefähr hin, ja. Chillige Greetings. Die minus 1, Comfort Level mit minus 7. Es könnten aber auch minus 2 sein, die dann wie minus, was waren es? Auch 7? Windchillen? Irgendwie sowas in der Region auf jeden Fall. Der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 26 km/h aus dem Southeast. So, mal gucken, ob ich es hier über die Straße schaffe. Wir halten an, sowas, als wäre hier ein Zebrastreifen. Ja. So. Dann hätten wir da mal die Fanboy-Meldungen. Die Technik-Ecke mit erstmal den Fanboy-Meldungen, als wir da Gerüchte hätten. Weil nämlich a new report is suggesting that Apple will be releasing both an iPhone 5S and a large iPhone 6 in 2013. The report comes from Brightwire. Also wieder mal irgendwas aus China übersetzt, dass da irgendwie noch in diesem Jahr ein iPhone 5S und ein großes iPhone 6 rauskämen. The report comes from Breitewire. We have apparently sourced the information from Chinese site Laoyaoba. Come, who are suggesting that the iPhone 5S and the iPhone 6 have already been seen at Apple suppliers. Blablub. Also die gerüchten sich zusammen, dass dieses Jahr zwei iPhones rauskämen, nämlich ein kleines 5S, klein in Anführungszeichen, und ein großes iPhone 6. Dabei wissen wir doch alle, dass es iPhone Physik heißen wird. Dann behaupten die noch, ja, das 5S, das sieht aus wie das 5. allerdings vielleicht mit Performance-Upgrades. Und größeres Interesse wäre ein Stück in dem Bericht, das behauptet, dass ein 5 Zoll iPhone 6 dünner und leichter wäre. Dabei wissen wir doch alle, dass es Math heißen wird, weil die Zulieferer ja immer schon die Namen der endgültigen Geräte wussten. Ja, nee, klar. Also Gerüchte wieder mal aus China. Von irgendwelchen Suppliern, die irgendwas gesehen haben wollen, beziehungsweise irgendwelche Berichte, die irgendwas behaupten, dass irgendwer irgendwas irgendwo irgendwie irgendwann gesehen hätte. Aus der Kategorie, ja, nee, ist klar. So, dann gab es eine Voda 6.1 Meldung, die aus Heise hier am Samstag mir in die Finger gefallen ist. Vodafone hat in seinem Blog ein Posting veröffentlicht, mit dem es seinen Kunden davon abrät, mit dem iPhone 4S ein Update auf iOS 6.1 durchzuführen. Grund für die Warnung seien die Probleme einiger britischer Kunden mit dem Gerät, bei denen es zeitweise zu Schwierigkeiten komme, sich mit dem Netzwerk zu verbinden, Anrufe und SMS zu erhalten oder abzusetzen und eine Internetverbindung aufzubauen. Vodafone Deutschland habe zwar derzeit von seinen Kunden keine Informationen zu vergleichbaren Störungen vorliegen, rät aber trotzdem von dem UP-Data ab. Nach Angaben von Vodafone arbeite Appler bereits an einer Lösung des Problems. Wie gesagt, ist von Samstag und ja. So, dann gab es wieder lustige Urgerüchte, wo die New York Times sich zusammengerüchtet hat, Apple arbeite bereits an einer Uhr mit Curved Glass. Und eine Wunschliste haben sie dann auch gleich noch irgendwie, oder sind dann an allen möglichen Stellen auch noch aufgetaucht, so was das Ding dann alles können sollte. So, also jetzt ist irgendwie offensichtlich die Gerüchtesituation, was denn das nächste große Ding aus Applehausen sein könnte, ist jetzt eine Uhr. Weil irgendwer sich drauf versteift hat, dass eine Uhr hip wäre. Dabei wissen wir doch alle, das nächste große Ding ist ein Fernseher. Ja, nee, ist klar. Also da ist irgendwie den Gerüchterstattern gerade akut langweilig. Und nachdem es im Moment auch nicht danach aussieht, als würde irgendwann in näherer Zukunft mal eine Keynote stattfinden, reimen die sich jetzt halt sonst was zusammen. Oder wie es heißt hier so schön formuliert, Apple arbeitet laut mehreren US-Medienberichten an einer Computeruhr, die einige Funktionen eines Smartphones übernehmen könnte. Der iPhone-Anbieter habe ein solches Gerät bereits mit seinem Produktionspartner Foxconn besprochen, schrieb das Wall Street Journal am Sonntag. Apple experimentiere mit verschiedenen Designvarianten, hieß es unter Berufung, auf mit den Plänen vertraute Personen. Blablub, gerade Designgeschichten wird Apple ein feuchtes überhaupt nicht tun, mit irgendwem außer Apple intern zu bekaspern. Na, das hatten wir doch schon mal. Aber irgendwie das hippe Thema der Woche ist jetzt irgendwie eine Uhr, die da gerüchtet wird. Wobei dann irgendwer auch mal darauf hinwies, so ja, bevor Steve auf einer Bühne das Internet-Device, das Kommunizier-Device und was war es noch gleich? Irgendwas Drittes, drei Geräte angekündigt hat. It's one device, we're calling it iPhone. War die Situation darüber, dass Apple eventuell ein Telefon machen wollen könnte, das Gerücht, das war schon klar. So, aber wie es aussehen würde, was es können würde, das hatte vorher ungefähr niemand wirklich richtig auf dem Zettel. Von daher, kann man sich jetzt irgendwie ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das nächste Ding ist eine Uhr und die wird diese und jene Funktionen enthalten. Oder wir können einfach davon ausgehen, dass wir nicht wissen, was Apple als nächstes plant. Und selbst wenn es eine Uhr sein sollte, werden wir noch eine oder zwei oder drei Überraschungen erleben. Aber ja, von daher fällt das in die Kategorie, man kann es gerüchten, man kann es aber auch lassen. So, am Montag gab es dann eine Meldung, dass Tim Cook einer Klage gegen Samsung nicht so aufgeschlossen war, dass der eigentlich gar nicht hätte klagen wollen. Berichteten mit der Materie vertraute Personen, die Reuters nicht näher nennt. Also Reuters hat dann einfach mal ein Gerücht aus dem Hut gezaubert, so ja, dieses ganze, wir klagen euch in Grund und Boden, dem wäre Tim Cook nicht offen gegenüber gewesen. Ich meine, es bringt genau genommen auch ungefähr nichts. aber beziehungsweise wenn man irgendwie das Volk belustigen will, kann man das tun, indem man ein besseres Produkt auf den Markt wirft als die Konkurrenz und einfach dadurch den Markt übernimmt. Oder man kann natürlich versuchen, die Konkurrenz aus dem Markt zu klagen. Das wird allerdings, bis es erfolgreich ist, eher nicht so richtig positiv sein. Man könnte da eventuell Ressourcen binden, die man für ein besseres Produkt hätte gebrauchen können. Aber ja. Dann gab es ein 611-Gerücht von iPhone bzw. iPhone-Ticker, dass nämlich ein iOS 611 bereits in der Nacht auf Montag als Testing Complete gekennzeichnet würde und der iPhone-Community mit nur geringem Vorlauf als Drahtlos-Aktualisierung angeboten werden solle. Und das Ganze wäre ein 23 MB großes Update mit der Versionsnummer 10B145 und würde nämlich vor allem das Baseband aktualisieren. So, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, okay, die von iPhone bzw. iPhone-Ticker haben irgendwo eine Quelle bei einem Mobilprovider sitzen. Weil die waren zu dicht dran, um das noch als Zufall fallen zu lassen. Weil am Montag 21 Uhr ist nämlich nur für 4S-iPhones ein iOS 611 Over-the-Air-Update in der Größe von 23 MB verfügbar geworden. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, genau das, was die iPhone-Leute da gerüchtet haben, taucht dann auch real auf. So, inklusive Versionsnummer. Und das heißt für mich, die haben da irgendwo eine Quelle, die da tatsächlich echte Informationen fallen gelassen hat. Und eben nicht Gerüchte. Ja? So, ne, ist wie gesagt nur auf dem 4S aufgetaucht. Kernel und Beipackzettel erwähnt also der Kernel ist immer noch derselbe, 16. Dezember. Der Beipackzettel erwähnt irgendwas von Netzproblemen, also es könnte genau das sein, wo die Vodafones vorgewarnt hatten. So. Ja, 4S, das war dann jetzt nicht so kompliziert, das hat das 4S sich runtergeladen, hat es installiert und ist glücklich. So, aber ich hatte vorher auch keine akuten Netzprobleme, von daher, ja. Weil das 4S ist schließlich nicht mein Haupttelefon im Moment. Das tut schließlich ein 5. So, dann gibt es einen Tunnelport. Nämlich irgendwie letzte Woche gab es für AirPod Extreme und Time Capsule eine Firmware 763, die ich nicht namentlich erwähnt hatte, weil ich hatte das AirPod Tool und das hat dann irgendwie beim Nach-Updates gucken gesagt, da für die Time Capsule hast du aber noch eins. Dann habe ich gesagt, na gut, dann mach doch. Ganz gesagt, ja, ich mache, aber irgendwas missfällt hier irgendwo gerade. Sag ich, ja, blub, gucken wir rein, ja, wieso ist doch angekommen? Jetzt hab dich doch nicht so. Und zwar ist da irgendwie der Witz der, dass wenn man da einen IPv6-Tunnel in dem WLAN, beziehungsweise in der Airport oder der Time Capsule aufgemacht hat, dann funktioniert da irgendwas nicht mehr. Das Update beeinträchtigt die IPv6-Fähigkeit in der Basisstationen. Wie betroffene Nutzer gegenüber Mac and I berichten, kommt es bei gesetzten IPv6-Tunneln zu Störungen, die bis dahin führen können, dass sich die gesamte Basisstation aufhängt. Huch, ein Nutzer schreibt, er habe sein Gerät nur mit einem Reset wieder zum Leben erwecken können. Auch im Apple Support Forum mehren sich die Klagen. Die einzige bisher vorhandene Möglichkeit ist, da kann man irgendwie ein Software-Downgrade machen. Dann soll es wieder funktionieren. Nun ist der Witz, der mein IPv6 kommt aus der Fritzbox und sollte irgendwann mal auf dem DSL ein V6 verfügbar sein, könnte ich das der Fritzbox auch einfach sagen, hol dir doch dein V6 von da, dann funktioniert es, weil im Moment ist das so ein Fake V6, was ich da habe. Aber solange ich ein Fake V6 habe, fühle ich mich jetzt nicht genötigt, da irgendwie aktiv an der Apple-Hardware irgendwas V6iges zu ändern. Von daher, ja. Also mich persönlich betrifft es nicht, aber da gibt es irgendwie ein Problem. So, dann gibt es 100 Gerüchte, das nämlich die New York Times dann auch noch rausgelassen hat. Und das Wall Street Journal, das, beziehungsweise hier jetzt auch noch Bloomberg, dass ein Team von 100 Mitarbeitern zusammengestellt wurde, denn wäre die an der sogenannten iWatch arbeiten würden. Nun ist der Witz, der Apple ist berühmt dafür, dass man von Entwicklungen erst erfährt, wenn sie öffentlich werden und nicht dann, wenn sie entwickeln. Aber vom iPhone hat man schließlich auch nur Gerüchte gehört. Von daher lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, irgendwas riecht da eigenartig. Mag ja sein, dass Apple an einer Uhr arbeiten mag, aber da wird kaum irgendwer außerhalb von Apple hausen eine Ahnung haben, wie viele Leute da was, wie und wo und warum tun. Von daher, glaube ich so erstmal nicht, die Gerüchte. Aber, dann gab es eine akute Mac-Preissenkung am Mittwoch. Per Pressemitteilung hat Apple nämlich außer der Reihe seine MacBook Pro retinierten Modelle leicht überarbeitet und die Preise zum Teil deutlich reduziert. So kostet das Einsteigergerät mit dem hochauflösenden 13 Zoll Display und 128 GB Flash-Speicher künftig nur noch 1499, also 1499 statt 1749. Das größere Standardmodell mit 256 GB SSD kommt ab sofort mit einer 2,6 GHz schnellen Core i5 CPU, vorher waren es 2,5. Auch hier wurde der Preis gesenkt um 350. Und bei den Airs gibt es nur eine Preissenkung, aber keinen Speedbump. So, und das Ganze haben sie wieder nur per Pressemitteilung rausgelassen. Was eben für mich wieder so ein Indiz ist, okay, die wollen keine Keynote machen. Weil sonst wären das alles Geschichten, ne? Hier irgendwie ein größeres iPad, also mehr Speicher auf. Hätte man bei einer Keynote irgendwo unter ferner Liefen mit abfrühstücken können. Hier einen Speedbump für die retinierten MacBook Pros und more affordable nennen sie es ja, sie sagen ja nicht billiger. MacBook Airs hätte man auch bei einer Keynote unter ferner Liefen abkaspern können. Und alleine die Tatsache, dass sie das hier per Pressemitteilung auch wieder verfrühstücken, ist ein extrem starkes Indiz für mich, dass sie keine Keynote in der Planung haben. Zumindest keine, bei der sie sowas unter ferner Liefen irgendwo wegfrühstücken könnten. Mag ja sein, dass irgendwo noch eine Keynote kommt, aber die dreht sich um irgendwas ganz anderes. Wenn denn eine kommt. Wir haben jetzt alle immer noch das Problem, die letztes Jahr ja auch historisch gewachsene, wann war sie eigentlich? Februar? März? Da, 3Pad? Ich meine März. Die Veranstaltung, nach der sieht es im Moment nicht aus, als wäre sie irgendwo. Ja, also zumindest für iPads macht es auch keinen Sinn. So, dann gibt's Misek, Analyst Peter Misek von Jefferies, der gerüchtet dann mal, dass ein iPhone 6 mit größerem Display aber nicht dieses Jahr rauskäme. Ja, womit er dann den Chinesen da widerspricht. Der Witz an Misek ist allerdings, ist mir dann vorhin auch noch irgendwo über den Weg gelaufen, der ist wohl berühmt dafür, dass er sich Zeug ausgedacht hat über den nächsten Fernseher, der dann angeblich kommen sollte. Was bis jetzt alles sich nicht als wahre Tatsachenbehauptung erwiesen hat. Von daher kann man dessen Gerüchte auch einfach mal komplett in die Wand klatschen. Also zumindest wenn er irgendwelche Aussagen macht über Dinge, die kommen sollen. Sagt er hier, also ein größeres iPhone sieht er nicht dieses Jahr. Sag ich ja, sehe ich auch nicht dieses Jahr. So eins pro Jahr reicht ja eigentlich auch. Ja, und wenn man dann da ein neues Modell einwerfen will, warum sollte man das dieses Jahr machen? Das iPhone geteilt durch? Nein, ich nenne es nicht Plus und ich nenne es auch nicht Mathe. Wenn, dann heißt es Physik oder Chemie oder Biologie. Also das sieht er jedenfalls nicht dieses Jahr. Vielmehr geht er von einem Verkaufsstart frühestens im Sommer 2014 aus. Ein iPhone 5S sowie ein Budget-iPhone hält er für Mitte 2013 aber für sehr wahrscheinlich. Drei Gefahren sieht Misek für das iPhone 6 und einen späteren Verkaufsstart. Blasel, blasel, bla. Ja, da ist er dann wieder in seinem Gerüchtsterritorium, wo man ihm dummerweise nicht trauen kann. Blasel. So, dann gab es ein TV-Event-Gerücht. Und zwar, Apple is giving up for a special media event next month related to its television initiative that may deliver the tools developers will need to prepare applications for a formal relaunch of the company's Apple TV product. Analysts for Jefferies Equity Research said Wednesday, sagt der Bart, und ich zitiere wörtlich die komplette Aussage, Doppelpunkt, nope. Punkt. Also nein, es wird im nächsten Monat kein Event geben, bei dem Entwickler Apps auf ein neues Apple TV raufnageln können sollen. So, na, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann im März ein Event stattfindet, ist nicht gering. Was bei so einem Event erzählt werden könnte, keine Ahnung. Von daher, ja. So, und dann gab es auch noch die Note Watch, auch von dem Bart. Und zwar, stellt euch einfach mal vor, dass Apple sich nicht speziell um eine Uhr dreht, sondern um den nächsten Schritt in its Portable Devices. Irgendwas, das viel von dem tut, was iOS-Geräte heute tun, nur in einer neuen Art und Weise und kleiner als aktuelle Geräte. So, das war ein Zitat, was er sich irgendwie von einem Dave Kaolo zitiert hatte und meint dazu, some great thoughts. Also so frei nach dem Motto, das, was da kommt, das ist eben gerade keine Uhr, sondern das geht da hinten, wo jetzt iOS-Geräte unterwegs sind, nur kleiner und irgendwie ganz anders. So wie das iPhone ja auch nicht ein Telefon von damals war, sondern was ganz was anderes. Ja, das wissen wir alle noch nicht mehr, weil wir jetzt alle schon an Smartphones gewöhnt sind inzwischen. So, dann gibt es ein Passleck und zwar irgendwie eine Sicherheitsschwankung im Dunstkreis Passcode und Telefon-App. Wir haben da irgendwie in der richtigen zeitlichen Reihenfolge die richtigen Aktionen macht, kommt man irgendwie in einem Passcode vorbei und ist plötzlich in der Telefonanwendung und kann da Kontakte angucken. Aber aus der Telefonanwendung kommt man mutmaßlich dann auch nicht mehr raus. Das ist eine Sicherheitsschwankung, die gab es in früheren iOS-Versionen allerdings schon. Irgendwie immer bei den geraden Versionen taucht die auf. Was für mich die Vermutung nahelegt, dass es irgendwo eine Codebasis gibt, die immer wieder mal ausgetauscht wird. Es würde mich also auch nicht überraschen, wenn in einem iOS 7 die Smart Playlist-Reihenfolge wieder funktionieren würde. Aber ja, also das ist irgendwie eine Sicherheitsschwankung. Und eine Aussage von Apple war, ja, das Problem, dessen sind wir gewahr und es wird in einem nächsten Update, in einem kommenden Update wird es gefixt. Genauso wie sie zu irgendwie einem Exchange-Bug, wenn man da irgendwie ein iPhone an Exchange rangenagelt hat und da irgendwie eine Termineinladung bekommt und da irgendwas dran ändert. Dann dreht das Gerät irgendwie durch. Sagt Apple auch, ja, dieses Problems sind wir gewahr und es wird in einem kommenden Update gefixt. Ich maße mal Mut, ein 6.1.2 hat langsam gute Gründe rauszukommen. So, ne, weil das 6.1.1, was da jetzt herausgekommen ist, ist ja gar nicht das 6.1.1, was wir letzte Woche als Beta hatten, sondern das ist ja ein ganz anderes 6.1.1 gewesen. Na, das 6.1.1 von letzte Woche, das hatte ja irgendwelche japanischen Karten. Aber ja. So, und dann ist irgendwann in der vergangenen Nacht, nämlich hier 22.20, noch ein OS 10.8.3 Build 12D68 in Richtung Entwickler rausgerutscht, wo mir jetzt nicht begegnet wäre, dass da irgendwelche großen Änderungen drin wären, aber das 12.8.3, das 10.8.3 will man ja jetzt dann doch langsam haben, weil man diesen dummen File-Bug nicht haben will, den ich zwar noch nicht persönlich gesehen habe, aber ich bin da auch nicht bereit, irgendwelche Anwendungen auf dem Mac zu opfern. So. Schwupps. Und dann gibt's, das hatte ich eigentlich, ich habe es mal auf dem Zettel gehabt, dass ich es mal irgendwann im Podcast erwähnen wollte. Ich weiß aber nicht, ob ich es dann erwähnt habe. Samsung EFI. Und zwar irgendwelche Samsung Notebook-Geräte kann man damit schrotten, dass man, also aufgefallen ist es als erstes, dass irgendwer ein Linux auf dem Gerät gestartet hat und danach wollte es dann überhaupt nicht mehr booten, weil das UEFI, also der BIOS-Ersatz, sich irgendwo ran verschluckt hat und nicht mehr booten mochte. Wait, what? Und da gibt es jetzt einen akuten Fall von, außer einem Linux-Treiber namens Samsung-Laptop, gibt es noch weitere Wege, um die Firmware mancher Samsung-Notebooks im UEFI-Modus so durcheinander zu bringen, dass sie nicht mehr starten. Und zwar scheine es wahrscheinlich, dass selbst reguläre USA-schwarze Anwendungen für Windows die Störungen hervorrufen können. Der Kernel-Entwickler empfiehlt, jegliche Betriebssysteme im BIOS-Modus zu betreiben. Dazu muss die UEFI-Firmware angewiesen werden, Betriebssysteme per Compatibility Support Module zu booten. Oder anders ausgedrückt, hoch! Da gibt es also bei Samsung Computern das Problem, dass man die, wenn man sie scharf von der Seite anguckt, auch nur als ganz stinknormale Nintendo-Anwendung, dass man sie so bricken kann, dass sie nicht mehr booten. Also Linux ist schuld, ist es wohl nicht, weil das Linux hat da wohl nur irgendwas gemacht, was man auch als Windows-User-Space-Anwendung tun kann. Nämlich irgendwie Variablen im UEFI oder irgendwie Zeugs beschrieben, was dazu führt, dass Variablen im UEFI voll werden oder was weiß ich, keine Ahnung. Dass man überhaupt einen Rechner damit bricken kann, dass man ein Betriebssystem einmal gebootet hat. Könnte mir bei Gelegenheit mal erklären, inwiefern das denn eigentlich ein Feature sein soll. Aber ja. So, Neues von der Mafia. Hadopa-Volk. Hadopi wirkt nämlich, schreibt Trollfe. Nicht nur ist viele Sharing um 30% eingebrochen und die Benutzung von Diensten wie RapidShare. Auch der Umsatz der Musikindustrie ist weggebrochen. Nanu? War das nicht die Begründung für Hadopi? Dass das File-Sharing schuld ist an dem ganzen Wegbrechen von deren Geschäftsmodellen? Dann wäre jetzt wohl der richtige Moment, um das zurückzurollen. Offensichtlich braucht die Musikindustrie für ihr Fortbestehen P2P und Co. Wir brauchen File-Sharing, um die Musikindustrie zu retten. Ja, oder anders ausgedrückt, ja, na, das ist wenig überraschend. In Frankreich sind die Leute nicht bereit, die Content-Mafia mit Geld zu bewerfen. Was vielleicht auch einfach daran liegen könnte, dass die Content-Mafia kaum Produkte im Angebot hatte, die man mit Geld bewerfen möchte. Aber, ja. Beziehungsweise eine Content-Mafia, die dafür sorgt, dass Leute aus dem Internet gemordet werden. Ich nenne es ja immer noch Digitalmord. Solange wie es Figuren gibt, die von Raubkopie reden, nenne ich jedes Internet wegnehmen Digitalmord. Und bedauerliche Einzelfälle, kann ja mal passieren. So, dann gab es auch die 20 Raubaganda, weil die illegale Verbreitung von urheberrechtlich geschützten Filmen ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem Betätigungsfeld professioneller Krimineller geworden. Behauptet zumindest eine Analyse der Gesellschaft zur Verfolgung Unschuldiger von Urheberrechtsverletzungen GVU. Und gemäß dieser Behauptung haben die großen illegalen Content-Verwerter ihr Angebot noch ausgebaut und zwar auf mehr als 2 Millionen Links oder unautorisierte Download-Arts mit Spielfilminhalten. Der Einsatz von Anonymisierungsdiensten im Ausland registrierte Firmengeflechte, das Anbieten von Speicherkapazitäten in Ländern ohne rechtliche Zugriffsmöglichkeiten sowie die Vermietung von Werbeflächen an dubiose Diensteanbieter gehöre zum Standardrepertoire der Seitenbetreiber. Übrigens, für den Fall, dass es irgendwer noch nicht weiß, aber Hollywood ist damals entstanden, um Raubmord kopieren zu können. Da wollten sie den Patentrechten von einem Herrn Edison entgehen. Ja, also die Content-Mafia und geistige Umnachtungsrechte, das ist eine lange und dubiose Geschichte. Aber ja. Insgesamt habe die GVU 70 illegale Online-Portale im Visier, die ihr Angebot an Links für verbotene Film-Dovendo-Arts im vergangenen Jahr um 31 respektive 44% gesteigert hätten. 51 illegale Streaming- und Download-Portale seien 2012 abgeschaltet worden. Aber wir wissen doch alle, das kann man doch gar nicht abschalten. Der größte Schädling ist laut Studio Movie 2K. Seit 2008 aktiv, habe es Ende 2012 unautorisiert Zugriff auf 24.200 Filme in diversen Sprachfassungen gewährt. Davon annähernd 9.500 Werke mit deutscher Tonspur. Warum sollte ich mir eine deutsche Tonspur angucken wollen? Außer bei einem deutschen Film will man das doch gar nicht. Und die Content-Mafia, die blökt da halt rum. Irgendwo war hier auch noch ein Zitat. Dass es aber immer noch an den legalen Diensten mangelt. Und solange wie man nicht legale Dienste hatte, braucht man sich nicht aufregen, dass es andere Leute gibt, die diese Marktgelegenheit ergreifen und dann halt nicht ganz so legale Dienste anbieten. Ja? Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ein Angebot von 0 mit einer Nachfrage von größer 0. Ne? Kommt da selber drauf. So, am Montag gab es dann eine Meldung aus Surfacehausen, dass das Surface Pro nämlich ausverkauft wäre. Allerdings hat Microsoft da keine Zahlen genannt, so überhaupt keine. Sie haben einfach nur gesagt, ist ausverkauft. Das könnte heißen, da gab es auch irgendwie Gerüchte von irgendwelchen Ladenketten, wo pro Laden dann ungefähr ein Gerät aufgetaucht ist. Naja, das eine Gerät ist verkauft. Hui. Ist es auch ausverkauft, ja. Also, aber absolute Zahlen haben sie halt nicht genannt. Von daher kann man da lustiges Rätselraten spielen oder man lässt es einfach, weil der Informationsgehalt dieser Meldung ist ungefähr null. So, und dann gibt's Neues vom LHC. Die haben nämlich am Sonntag um 6 Uhr den Protonen-Ionenlauf beendet. Ganz hochoffiziell. Danach haben sie dann allerdings noch bis gestern früh 1,385 ich komme noch drauf. Also Niedrigenergie-Protonenläufe nachgeworfen. Diese Niedrigenergie-Protonenläufe sind, wenn ich das richtig verstanden habe, mal irgendwann dafür gut, dass da die Energie der Kollisionen ungefähr dem entspricht in Protonen, was Ionenkollisionen bei voller Energie gebracht haben. Aber so ein Ion ist halt viel schwerer. Das ist zwar bei 4 TeV auch ganz schwungvoll energetisch, aber längst nicht so energetisch wie ein 4 TeV-Proton. Und deswegen braucht man dann noch die kleineren. Und der letzte Physiklauf vor LS1 ist am Donnerstag um 7.24 Uhr per großer Knopf, Operator-Button, beendet worden. Was es jetzt allerdings noch gibt, Quench-Tests bis Sonntag, meine ich. Samstag, Sonntag, irgendwie so. Was auch immer ein Quench-Test jetzt genau ist, keine Ahnung. Und dann geht nämlich der gesamte Beschleunigerkomplex offline und der LHC frühestens 2015 wieder ans Netz nach dem Long Shutdown Number One. Mit der großen Wartung. Schnüff. So. Dann gibt es eine Meldung, die sieht so ähnlich aus wie eine Meldung, die ich vor einer Woche schon mal hatte. Nämlich Curiosity. Der Mars-Rover Curiosity hat erstmals seinen Bohrer benutzt. Der Forschungsroboter hat das am Ende seines Armes befestigte Instrument in einen Stein gebohrt und eine Probe daraus entnommen. In den kommenden Tagen soll der Rover den beim Bohren entstandenen Staub untersuchen. NASA-Wissenschaftler hoffen, dass sich Hinweise auf frühere Wasservorkommen finden lassen. Weil die Vorgänger von Curiosity keinen Bohrer dabei hatten, handelte es sich um den ersten Vorgang dieser Art auf dem Mars. Also genau genommen handelt es sich um den zweiten Vorgang dieser Art auf dem Mars, weil Curiosity, ja, hatte ich ja letzte Woche schon dabei, eine Probebohrung vorher veranstaltet hat. Und wenn man sich die Fotos von der NASA anguckt, sieht man auch, neben dem tiefen Loch ist eigentlich ganz so tiefes Loch. Das nicht ganz so tiefe Loch war nicht vorher schon da, sondern das hat derselbe Rover da nämlich als Probebohrung angelegt. Aber ja, also Curiosity hat dann auch mal richtig gebohrt. Ich war mir nur letzte Woche nicht ganz klar, dass es so schnell nach der Testbohrung schon die richtige Bohrung geben würde. Sonst hätte ich das ja gleich mit erwähnen können. Aber ja. Dann ist mal wieder eine Progress in Schnell unterwegs gewesen. Und zwar Progress M18M alias 50P. Ist auf dem schnellen Weg Montag früh gestartet und Montagmittag irgendwann an der ISS angekommen. Klonk. Die haben dann, ich meine, am Dienstag haben sie erst aufgemacht und reingeguckt. Aber ja. Was man nicht so alles via Twitter aus dem Orbit mitbekommt. So, dann ist Google gestern damit aufgefallen, dass es irgendwie, wenn man im Google Play Store eine Anwendung kauft, ist das eine Google Wallet Transaktion, bei der auch personenbezogene Daten an den Transaktionspartner, nämlich den Applikationsverkäufer, übersandt werden. Und der australische App-Autor Dan Nolan in seinem Blog berichtet, er hat von einer App einige hundert Kopien verkauft und zu seiner Überraschung Vorname, Nachname, Postleitzahl und E-Mail-Adresse jedes einzelnen Käufers erhalten. Die Kunden werden darüber nicht informiert. Und das ist jetzt irgendwie amtierender Google-Skandal der Woche und wirft die Frage auf welcher Seite der Creepy-Line Google sich da aufhält. So wild in die Landschaft geraten, auf jeden Fall nicht auf der guten. Also zu begründen, warum das denn jetzt nun eigentlich sein muss, könnte mal Google sich Mühe geben. Aber ja, wahrscheinlich, weil sie die Infrastruktur schon haben und sie es sich leicht machen. So, und dann gibt es einen Grund, warum diese Folge hier ein bisschen was Besonderes ist als andere Folgen. Und der Grund ist in wenigen Minuten, stimmt eigentlich sogar, ich meine 9.30 Uhr war der Termin, ist in wenigen Minuten ein Jahr her, beziehungsweise genau genommen am Samstag ein Jahr her. Dann aber schon um 8.36 Uhr war der letzte Tweet vorher. 11.16 Uhr der erste, nein, 16? 11 Uhr irgendwas auf jeden Fall der erste Tweet hinterher. Nämlich vor genau einem Jahr bin ich da hinten den Weg runter im Heidelberg-Klinikum gewesen. All dieweil sich da ja die blöde Augenlinse eingetrübt hat, nennt der Mediziner Katarakt, habe mich einer Katarakt-OP, einer Katarop unterziehen lassen. Und weil das jetzt genau ein Jahr her ist und weil das auch vom jetzigen Zeitpunkt aus betrachtet die letzte OP überhaupt war, bis jetzt, darf ich das Angemessene begehen, nämlich einen OP-Jahrestag. Und das heißt effektiv, das war so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, Mensch, da kann ich doch dieses Jahr mal in Podcasthausen ein bisschen was anders machen als sonst. Wie zum Beispiel ein Intro herbeischaffen. Gut, das Intro ist nicht ganz komplett ein Jahr alt, sondern das Maybe You Survive hatte ich ja in 295 der OP davor schon verwurstet. Aber ja, passend tut's trotzdem. Und das mit dem Shuttle Countdown als Vorintro, das ist eine Idee, die daher kommt, dass ich letzte Woche frisch aus dem Feed rausgepurzelt den Podcast, wo ich ein Shuttle im Intro versteckt hatte. Wo ich dann so irgendwie beim Zumittag wandern irgendwann die Idee hatte, Mensch, da könnte man doch eigentlich so ein Team eines 90 Seconds oder ein Team eines 60 Seconds. Man braucht nur ein entsprechend langes Intro dahinter. Ja, passt. Na, also wie gesagt, vor einem Jahr bin ich dahinten gewesen und ich meine, 9.30 Uhr war am damals war es ein Mittwoch, 15. Termin zum Aufstation melden. Was dann spannenderweise ja die unten war, 5.1 und nicht oben 5.2, weil die oben in 5.2, die haben ja irgendwie eine blödere Organisation. Da waren die unten die blöderen Lampen. Aber ja, vor allem die helleren Lampen. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es nicht aus dem Jahr 10.12, sondern 2012.
Bitte 9.30.
Jawohl. Ja, Real Life Radio hat auch Teil 3 von letzter Woche noch. Das überrascht mich jetzt ungefähr gar nicht. Es hätte mich eher überrascht, wenn der Tweet nicht irgendwann gekommen wäre. So, und zwar gibt es... Wir nähern uns einem Schuljahresende. Letztes Jahr, mein Lieblingsschulchor, die sind ja immer genau ein Schuljahr da und das Schuljahr endet bei denen im Juni. Da haben wir ja am 22. Juni deren Graduationslied namens My Wish von Rascal Flatts. 3 Minuten 55 ist das, was ich hier habe, lang. Und die Lehrerin, bei der sie sich damit bedanken wollen, die ist auch total gerührt. Und das I'm Not Done ist der Moment, wo sie das Mädel einfach umarmt. Und wo sie darauf hinweist, dass sie aber noch weitere Botschaft vermitteln möchte. Ja, mal ganz davon abgesehen, apropos Botschaft, in dem Lied steckt auch eine. Da ist mir kürzlich irgendwo begegnet, als ich den Liedtext mal ausgeschrieben gesehen habe, wo ich gesagt habe, da klingelt doch was. Ja. Und ja, die Kids hatten alle irgendwie das Problem, dass ihnen was ins Auge geflogen sein muss. Schnüff. Aber ja. Wir nähern uns also dem Schuljahresende, aber nein, das heißt nicht, dass wir uns dem Schulchor-Jahresende nähern würden, weil da gibt es noch mehr. Weil auch zwischen den Jahren gab es da noch Veröffentlichungen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ja irgendwann kürzlich auf die kreative Idee kam, man kann ja auch mehr als ein Stück Musik pro Teilfolge verstecken. Ja, so, jedenfalls gibt es dann danach eine Free Speech Rede von einem Rowan Atkinson, bekannt und berühmt als der Schauspieler, der Mr. Bean darstellt oder dargestellt hat. Der hat im Oktober 2012 zu irgendeiner Anhörung gesprochen. Also irgendeine Proposition, fragt mich nicht. Kannte ich mich nicht mit aus, aber diese Free Speech Rede hier, die fand ich, ist es wert, gehört zu werden. Und wenn ich Sachen wert finde, gehört zu werden, dann können die bei mir auch mal einen Outro-Platz erben. Jaha. Und manchmal verstecke ich da auch unauffällige Botschaften drin. So, die ist jedenfalls 9 Minuten 21 lang. Kriegt er dann auf in die Ohren. Und dann habe ich hier nämlich alles grün. Dann kann ich halt completed nämlich wieder ausschalten. Dann sehe ich sogar, was ich hier habe. Genau. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, seid ihr herzlicher dazu eingeladen. Das zum Beispiel per tweet@compot. Per Mail an compiblog@gmail.com oder per Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Compot 362 Teil 3 zu tun. So, die Schulungsdrohung mit Essen hat sich übrigens in der letzten Woche nochmal wiederholt. Von daher, ich weiß nicht, ob ich jetzt in den nächsten Monaten jede Woche in der Lage sein werde, freitags was aufzunehmen. Wenn mein Chef allerdings auf die Idee kommt, mich an einem Freitag irgendwo anders sehen zu wollen, werde ich mich dagegen wehren. Und darauf hinweisen, dass meine Freitage nicht zur Verfügung stehen. Die stehen euch nicht zur Disposition. Aber ja, so, wie auch immer, jedenfalls drohe ich jetzt erstmal damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Weil so schnell sind die nämlich auch nicht mit irgendwelchen Schulungen in Essen anleiern. Eventuell nächste Woche könnte ich dann also auch wieder unterwegs sein, euch wieder was aufnehmen und dann in die Ohren leiten. Und damit drohe ich dann einfach mal. mal ganz davon abgesehen, dass ich jetzt noch 3 Wochen bis zum nächsten Augenarzttermin habe. Beziehungsweise 2 Wochen, 6 Tage. Aber ja. So, und genau, dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit My Wish von PS22. Schnüff. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
The PS22 Chorus would like to dedicate My Wish to you because how much you've meant to us. No matter what happens, we will always remember your kindness and your generosity. I'm not done. Thank you for making our year a great year.
My starting point when it comes to the consideration of any issue relating to free speech is my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely. The most precious thing in life, I think, is food in your mouth, and the third most precious is a roof over your head. But a fixture for me in the number 2 slot is free expression, just below the need to sustain life itself. That is because I have enjoyed free expression in this country all my professional life, and fully expect to continue to do so. Personally, I suspect highly unlikely to be arrested for whatever laws exist to contain free expression because of the undoubtedly privileged position that is afforded to those of a high public profile. So my concerns are less for myself and more for those more vulnerable because of their lower profile. Like the man arrested in Oxford for calling a police horse gay. Or the teenager arrested for calling the Church of Scientology a cult. Or the cafe owner arrested for displaying passages from the Bible on a TV screen. When I heard of some of these more ludicrous offences and charges, I remembered that I had been here before in a fictional context. I once did a show called Not the 9 o'clock News some years ago, and we did a sketch where Griff Rhys-Jones played Constable Savage, a manifestly racist police officer to whom I, as his station commander, is giving a dressing down for arresting a black man on a whole string of ridiculous, trumped up and ludicrous charges. The charges for which Constable Savage arrested Mr. Winston Cadogo of 55 Mercer Road were these: walking on the cracks in the pavement, walking in a loud shirt in a built-up area during the hours of darkness, and one of my favourites, walking around all over the place. He was also arrested for urinating in a public convenience and looking at me in a funny way. Who would have thought that we would end up with a law that would allow life to imitate art so exactly? I read somewhere a defender of the status quo claiming that the fact that the gay horse case was dropped after the arrested man refused to pay the fine, and that the Scientology case was also dropped at some point during the court process, was proof that the law was working well, ignoring the fact that the only reason these cases were dropped was because of the publicity that they had attracted. The police sensed that ridicule was just around the corner and withdrew their actions. But what about the thousands of other cases that did not enjoy the oxygen of publicity, that weren't quite ludicrous enough to attract media attention? Even for those actions that were withdrawn, people were arrested, questioned, taken to court, and then released. You know, that isn't a law working properly. That is censoriousness of the most intimidating kind, guaranteed to have, as Lord Deer says, a chilling effect on free expression and free protest. Parliament's Joint Committee on Human Rights summarised, as you may know, this whole issue very well by saying, while arresting a protester for using threatening or abusive speech may, depending on the circumstances, be a proportionate response, we do not think that language or behaviour that is merely insulting should ever be criminalised in this way. The clear problem with the outlawing of insult is that too many things can be interpreted as such. Criticism is easily construed as insult by certain parties. Ridicule, easily construed as insult. Sarcasm, unfavourable comparison, merely stating an alternative point of view to the orthodoxy, can be interpreted as insult. And because so many things can be interpreted as insult, it is hardly surprising that so many things have been, as the examples I talked about earlier show. Although the law under discussion has been on the statute book for over 25 years, it is indicative of a culture that has taken hold of the programmes of successive governments that, with the reasonable and well-intentioned ambition to contain obnoxious elements in society, has created a society of an extraordinarily authoritarian and controlling nature. That is what you might call the new intolerance, a new but intense desire to gag uncomfortable voices of dissent. I am not intolerant, say many people, say many softly spoken, highly educated, liberal-minded people. I'm only intolerant of intolerance. And people tend to nod sagely and say, oh, yes, wise words. And yet if you think about this supposedly inarguable statement for longer than 5 seconds, you realise that all it is advocating is the replacement of one kind of intolerance with another. which to me doesn't represent any kind of progress at all. Underlying prejudices, injustices, or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued, and dealt with, preferably outside the legal process. For me, the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offence so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said in an address to the United Nations only a month or so ago, laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. And that's the essence of my thesis, more speech. If we want a robust society, we need more robust dialogue, and that must include the right to insult or to offend. And as, even if, as Lord Deere says, you know, the freedom to be inoffensive is no freedom at all. The repeal of this word in this clause will be only a small step, but it will, I hope, be a critical one in what should be a longer-term project to pause and slowly rewind a creeping culture of censoriousness. It is a small skirmish in the battle, in my opinion, to deal with what Sir Salman Rushdie refers to as the outrage industry. Self-appointed arbiters of the public good, encouraging media-stoked outrage to which the police feel under terrible pressure to react. A newspaper rings up Scotland Yard. Someone has said something slightly insulting on Twitter about someone who we think a national treasure. What are you going to do about it? And the police panic and they scrabble around and then grasp the most inappropriate lifeline of all, Section 5 of the Public Order Act, that thing where you can arrest anybody for saying anything that might be construed by anyone else as insulting. You know, they don't seem to need a real victim, they need only to make the judgment that somebody could have been offended if they had heard or read what has been said, the most ludicrous degree of latitude. The storms that surround Twitter and Facebook comment have raised some fascinating issues about free speech, which we haven't really yet come to terms with. Firstly, that we all have to take responsibility for what we say, which is quite a good lesson to learn. But secondly, we've learned how appallingly prickly and intolerant society has become of even the mildest adverse comment. The law should not be aiding and abetting this new intolerance. Free speech can only suffer if the law prevents us from dealing with its consequences. I offer my wholehearted support to the Reform Section 5 campaign. Thank you very much.